Ja, jetzt bin ich auch hier. Entschuldigung. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute geht es wieder um die Zahl 6. Mit Raoul. Hallo, Raoul.
Hallo.
Und Jim.
Hallo.
Jeder von uns bringt 2 Lieder, das berühmte Format, ja, genau. Und Erfolgsrezept von diesem Podcast.
Er hat uns schon circa 6-stellige Rückmeldung auch
das, ja, genau,
gebracht. Und, und vor allen Dingen sehr euphorisch auch.
Ja, sehr euphorisch. Deshalb machen wir einfach hier weiter an der Stelle. Jim, du wolltest starten?
Ja, genau. Also eine Sendung, die jetzt nicht übertrieben lang werden muss, außer wir werden uns in irgendwelchen Diskursen verkeilen. Aber ich fange an und ich komme mit Rock. Oder Punk. Oder Punk-Rock. Und ich schließe eigentlich an eine Sendung, wo ich das Stück gar nicht reingefummelt habe. Ich habe meine Sendung über die Stooges gemacht und habe auch ein paar Stücke gespielt, die gut und gerne von den Stooges hätten sein können. Also Iggy Pop and the Stooges, wer nicht weiß, wovon wir reden. Und oder beziehungsweise wovon ich rede. Ich habe eine britische Band im Sinn und möchte da eine wunderschöne Preziose hier anbieten. Das Stück heißt Treat Me Bad von den Real Losers. Und das ist eine Band, die sehr knochentrocken gespielten Garagenpunk gespielt hat. Also mit einer leichten Betonung auf Punk. 3 Leute, Schlagzeugerin, die gut, aber sehr rudimentär spielt. So ein bisschen in der Mo Tucker-Ecke von Velvet Underground. Und dann, ja, es ist eine gute Frage, sind es eigentlich 2 Gitarren oder es soll wohl ein Bass dabei sein. Es klingt eher wie 2 E-Gitarren, aber also Electric Guitar, The Hand alias Sean Alcock, Bass und Vocals Sea Shake alias Chris Taylor und an den Drums dann Paula Higgins, genannt Hot Dog. Und die Version, die wir jetzt hören, die unterscheidet sich von der ursprünglichen Fassung. Das Stück Treat Me Bad ist auf der Single Don't Leave Me Now auf Bancroft Records 2004 erschienen in den USA. Und wir haben hier eine deutlich klanglich überarbeitete Fassung, die auf der LP The Real Losers A Good Clean Fun auf Total Punk, auch ein amerikanisches Label, erschienen ist. Ich gehe mal von aus, also ich bin nicht sicher, ob es überhaupt eine Neuaufnahme war oder ob man einfach nur mal besseres Mastering oder beziehungsweise Remixing da betrieben hat. Das ist kurz und knackig und ich finde, nach den ersten Tönen ist super klar, dass hier die Stooges jetzt auch mit im Spiel sind. Wir hören nicht den ersten Teil des Stückes, sondern wir kommen aus einem Zwischenteil, aus einer Bridge und hören uns den Rest des Songs an. Der ist nicht sehr lang im Original, 2 Minuten 4 und wir hören ab der Hälfte rein. Bitteschön. Es braucht also nicht immer Dave Wackel am Schlagzeug. Das hat ja auch so funktioniert, wie ich finde. Und es ist aus meiner Sicht doch eine 2. E-Gitarre dann irgendwann am Ende reingemischt worden. Ja, für mich super klare Stooges-Anklänge mit einem aber ganz eigenständigen entwickelten Song von einer Gruppe, die ich sehr gut finde, aus Leeds. Und ja, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre aktiv und ich kann es nur gut finden. Was sagt ihr denn?
Also mir hat das auch sehr gut gefallen. Also ja, also ich hätte es nicht unbedingt mit 2004 in Verbindung gebracht. Es ist sehr gut gemacht. kann man gut dran hören, in dem Tag, wo man einen scheiß Termin hat mit den Leuten, auf den man gar keine Lust hat. Also die, also wirklich voller Energie, ja, schöne, wirklich gute Punkmusik und ich finde die Stimme auch ganz gut eingesetzt, ein bisschen Radio Voice, tight, sehr dynamisch und ja, gibt immer noch guten Rock. Das ist 2004, meintest du, ne?
So ist es.
Ja, ich will jetzt keinen auf den Deckel bekommen von dir. Ist das okay? Yes. Also ich finde es ein guter Riff, guter Sound. Ich habe da auch einen Bass rausgehört.
Da ist ein Bass.
Ne? Ja. Da ist ein Bass, ne? Stooges Anleihen, klar, nur der Gesang, darüber möchte ich mich nicht äußern. Das ist, bleibt bei mir. Ich kann das nicht verstehen, dass man den Gesang so abmischt. Aber das ist
aber wenn man so ganz persönlich. Wenn man so eine Musik macht und würde dann, sagen wir mal, jetzt wie Heintje singen, dann würde das ja nicht passen. Das
muss also, ja nicht unbedingt Heintje sein.
Ja, ich übertreibe jetzt natürlich. Aber, natürlich, aber das auch. Ist der Typ, das ist der raue Gesang, der hierzu passt. Man sollte das Original hören, da klingt das wesentlich kruder. Die Sachen, die sie sonst rausgebracht haben, auf 3 LP. Dann insgesamt und so eine Handvoll Singles, da sind schon ganz wüste Sachen dabei. Die haben auch gesagt, sie möchten nicht den normalen Garagenpunk von der Stange spielen, sondern wollen ein bisschen mehr zupacken, ein bisschen rauer sein, ein bisschen skelettierter von den Ansätzen der Instrumentenführung und den Gesang. Okay, dem einen gefällt es, mir und anderen nicht, aber für mich ist das einfach ein geiler Punkrock-Song.
Ja, man sieht hier auf dem Cover Good Clean Fun, 14 Hits and Misses, Real Losers. Ich meine, das ist auch das ist schön und gut, ja, dieses Spiel mit.
Das hatten wir schon mal, da war sowas auf dem Cover abgebildet und da warst du auch ganz begeistert.
Ja, das finde ich richtig gut. Das finde ich, das find ich richtig toll, ja.
Okay. Ja, und das war's mit meinem ersten Song hier
sehr
schon.
Schön. Ja.
Soll ich weitermachen?
Ja, gerne.
Ja. Die zwei Lieder, die ich heute spielen werde in der Sendung, sind entstanden aus einem Gespräch im Auto mit einem sehr guten Kollegen, mit dem ich sehr oft fahre, der auch sehr große musikalisches Wissen hat und sehr exzellente
Musikgeschmack hat. Hört ihr unseren
Podcast? Okay. Ja, der ist ein bisschen altmodisch. Aber ich habe durch ihn sehr viel sehr gute Musik entdeckt und wir fuhren im Auto und standen im Stau und warum auch immer, wir quatschten, das war nicht die Idee von dieser Fahrt, zwei Lieder irgendwie auszusuchen, aber wir sprachen über alte Zeiten und versuchte einen Freund von seinem Vater zu beschreiben, wo er als Kind auch zu Besuch war. Und er meinte, ja, der erinnert mich immer an Atze Lehmann. Ich dachte, wer ist Atze Lehmann? Und er meinte, das ist ein berühmtes Lied von Reinhard May, Atze Lehmann. Und er meinte, das, und dadurch ist, wenn ich oft neugierig geworden habe, dieses Lied gehört, weil ich weiß, dass er eigentlich sehr guten Musikgeschmack hat. Also Atze Lehmann ist, wir werden gleich hören, tatsächlich in einem deutschen Lied von Reinhard May. Und ja, es ist spannend. Also ich kannte Reinhard May, du meintest, der ist in Frankreich unter anderen Namen, bei der letzten Sendung meintest du, der ist bekannt geworden. Das war, zumindest ich kannte ihn nicht. Und ja, das ist spannend. Dieses Stück ist tatsächlich auch von der Instrumentierung super gut gemacht. Und die Geschichte ist, er erzählt, es ist ein relativ langes Lied. Und es geht um Atze Lehmann, der tatsächlich sich erschossen hat im Garten. Und er meinte auch, in dem Lied, das ist wirklich berührend und sehr gut gesungen. Als irgendwas, was man sonst überall liest. Und auf einmal kriegt man das mit. Und das ist irgendwie, er meint, das ist nicht jemand, den er gut kannte, aber irgendwie.
Entschuldigung, ist das eine historische Person, die man kennen sollte?
Ja, also es ist auf jeden Fall aus dem Kreis von Reinhard May, jemand, den er kannte. Und wie gesagt, er beschreibt nicht, das war nicht ein toller, aber das ist so ein ganz besonderer Mensch. Und man kennt diese Gestalten von Menschen, die ihr Leben halb im Griff haben, die manche Sachen, aber die man trotzdem toll findet, ne, da wird beschrieben, groß, also gut aussehender Kerl, aber riesige Hände und immer gut drauf und immer auch hoffnungsvoll, dass es bald wieder gut wird und auf einmal ist dieser Mensch nicht mehr da. Ja. Und das Lied finde ich wirklich gut, muss ich sagen, und ich möchte das auch jetzt spielen, wenn ihr nichts dagegen habt.
Nichts dagegen.
Und jetzt erschießt sich Atze Lehmann im Garten hinter seinem Haus. Das bisschen, was ich von ihm weiß, hat er mir irgendwann im Studio selbst erzählt. Zwischen zwei Titeln und er schien mir nicht der Typ, den immerzu der Zweifel quält. Von seiner Frau, von seinen Kindern, Haus und Garten und dem nächsten Urlaubsziel. Und abends wäre die elektrische Eisenbahn von seinem Sohn sein Lieblingsspiel. Und dass er irgendwann mal Flieger werden wollte, aber dann kam ja der Krieg. Und schließlich kam er, wie wir alle, wie die Jungfrau zum Kind kommt, zur Musik. Und wenn er jemals wieder fliegen würde, dann im Suff aus dem Orchester raus. Und jetzt erschießt sich Atze Lehmann im Garten hinter seinem Haus.
Kennt ihr das Lied?
Ich kannte es nicht, aber man erkennt natürlich sofort Reinhard May, den würde man auch ohne jede Nennung blind erkennen, die Stimme ist irgendwie prägnant und wie gesagt, als Frédéric hat er eigentlich auch eine passable Karriere in Frankreich gehabt, aber ging an dir vorbei offensichtlich und scheint tatsächlich über irgendeinen Kollegen irgendwie abzuspielen, der dann irgendwann, wo er dachte, oh, der ist eigentlich mental ganz stabil und zack, auf einmal
ist er nicht mehr da.
Ja, genau. Mhm.
Und das Lied geht lang, ne? Es geht über 6 Minuten, es ist ein relativ langes Lied. Ich finde das Lied, die Instrumentierung spannend und die Sprache gefällt mir sehr gut in diesem Lied. Auch ein besonderes, was... Wir hatten letztes Mal das Chanson letztendlich vom Stil und ja, also als Franzose muss ich sagen, hat mich das irgendwie durch die Sprache, man kennt diese Lieder, aber so wie er das beschreibt und so wie diese Instrumentierung ist, finde ich ein sehr gutes und sehr spannendes Stück tatsächlich.
Mich hat das auch in diesen wenigen Sekunden berührt. Und der Text ist ja eine seiner großen Künste, ne? Sehr präzise, sehr genau Situationen zu beschreiben und auch in Musik zu verpacken und auch irgendwie berührend, dass er über jemanden, den er selbst kannte, keine Kunstfigur, den es wirklich gibt und der wahrscheinlich genau das gemacht hat, was
genau,
er auch
genau, es gibt Live-Aufnahmen, wo er zu Beginn mehr zu der Person sagt. Das ist jetzt eine Studioaufnahme, die wir hören aus dem Album. Das Lied ist aus 1975.
Ihr habt ja den Hype um ihn letztes Jahr habt ihr mitbekommen, ne? Um Reinhard May.
Weil einer seiner Songs in irgendeiner TV-Produktion.
In der Haftbefehl-Doku.
Ach so, ja.
Da kam sogar mein Sohn mit anderen auf einmal. Der Haftbefehl-Fan ist die, den ich wiederum nicht kannte. Haftbefehl war mir vorher kein Begriff. Und da gibt es eine absolut skurrile Szene, wo der Haftbefehl, ihr kennt den Rapper so ungefähr ganz grob, ne? Einer der erfolgreichsten Deutschtürke, wo der man sieht auch, wie er Drogen konsumiert in dieser Doku. Und über die Doku kann man seine Meinung haben. Und dann sitzt er dann irgendwie gedankenverloren auf einem Sofa, ziemlich zu, und singt ein Reinhard May-Lied. Oder er hört es übers Handy und sitzt und sagt nur, was für ein genialer Text, was für ein Meister. Und dann ist mit diesem Song der Reinhard May dann in die deutschen Charts wieder eingestiegen, weil die ganzen Haftbefehl-Fans.
Und welcher Song war das?
Jetzt ich suche mal gerade raus.
Warte, ja, du bist jetzt dran mit deinem Liederchen.
In meinem Garten.
Ah ja, okay, alles
Kennst
klar.
Kennst du das?
Ja, ich kenne das.
Ah nein, wirklich?
Ja, doch. Ja.
Vielen Dank für die Abründung. Ja, du hättest auch ein Lied oder hast du gar nichts dabei?
Ja, bist gerne. Ich bin immer noch so baff, weil sowas wie Haftbefehl und Reinhard May, das sind die größeren Gegensätze in der deutschen Populärmusik. Kann ich mir nicht vorstellen. Das war wirklich eines der skurrilsten Ereignisse letztes Jahr 2025, zumindest aus Musik. Und In meinem Garten ist auch gar nicht schlecht. Ist ein toller Song. Okay, ja. Ich komme wieder mit einer persönlichen Geschichte. Und zwar gehen wir in eine ähnliche Zeit. Du hast vor nicht allzu langer Zeit über die Nina Hagen Band gesprochen, in einer wirklich sensationellen Folge von dir, Jim. Und ich
Female gehe, Approach.
Yes, genau. Und so. ich gehe jetzt zu einem Male Approach. Ähnliche Zeit, ein bisschen später nur. Gleiches Land übrigens. Es geht um ein Album einer Band. Das Album habe ich mir von meinem heiß ersparten Taschengeld geleistet und war dann total enttäuscht. Das war, ich glaube, ein Musikexpress-Album des Monats und ich hole mir das und ich war der dadurch, dass ich das Album weggepfeffert habe und über Jahrzehnte, möchte ich fast sagen, nicht gehört habe. Ähnliches Album war damals, du kennst es, Songs of the Free von Gang of Four.
Ja.
Da habe ich ja in Zusammenarbeit mit dir die Liebe zu dem Album nochmal entdeckt. Hier hat diese Situation sehr viel später eingesetzt. Es geht um eine der großen deutschen Rockbands, über die wir, glaube ich, hier bisher noch ganz, ganz wenig gesprochen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Stefan sie kennt. Es geht um die deutsche Band Fehlfarben.
Natürlich kenne ich sie nicht.
Fehlfarben. Und es geht um ihr drittes Album Glut und Asche von 1983. Dieses Album habe ich mir aus Langeweile nochmal aufgelegt, glaube ich. Nein, ich habe mir ihr zweites Album 33 Tage in Ketten auf grünem Vinyl gehört, als Doppelalbum mit Singles und Demo ausnehmen. Und das Album ist absolut geil. Es ist fantastisch. Und dann dachte ich, dann höre ich auch nochmal Glut und Asche. Das habe ich ja irgendwo rumfliegen. Und dann merkte ich, Mann, was für ein tolles Album. Und dann dachte ich, das nehme ich zum Anlass und spiele euch heute einen Titel vor. Also ganz kurz zu Fehlfarben. Für mich ist Fehlfarben einer der wichtigsten deutschen Rockbands, zumindest Post-Punk-Bands der 80er Jahre. Neben Ideal möchte ich hier ganz explizit betonen. Und die haben für Furore gesorgt mit ihrem allerersten Album Monarchie und Alltag. Ein absolutes Knalleralbum mit einem großen Hit. Ein Jahr, es geht voran. Ne? Also die wir hier groß geworden sind, kennen den Song. Du hast ihn jetzt auch vor kurzem kennengelernt, nämlich mal an Sänger Peter Hein. Und wurde dann später als NDW-Hit verkauft in die Neue Deutsche Welle. Hat damit aber gar nichts zu tun und passt auch nach wie vor da nicht hinein. Aber jedenfalls ein toller Start für diese aufregende Band. Und dann kommt der große Knick. Peter Hein, der Sänger, verlässt die Band nach dem Debüt und sagt, Auslöser, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, sehr skurril, die Band hat gesagt, wir hängen noch 2 Wochen an unserer Tournee dran. Und Peter Hein sagt, seit der bekloppt, ich hab nur 2 Wochen Urlaub, ich kann nicht noch 2 Wochen dranhängen, geht nicht, ich bin berufstätig, Jungs, ich steig aus. Und dann ist der Peter Hein ausgestiegen. Und dann war die Band alleine und ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, du hast eine Band und auf einmal geht der Sänger?
Ja, klar.
Ja, und dann steht die Band da, was machen sie jetzt? Und dann haben die gesagt, wir holen uns entweder einen zweiten Peter Hein, ist sehr schwierig, oder der Rhythmusgitarrist hat gesagt, dann singe ich. Und das war der Thomas Schwebel. Und dann haben sie eben 33 Tage in Ketten gemacht. Das erste Album mit ihm, was ich selber super finde, war aber ein Flop. Und dann kam 2 Jahre später, 1983, das dritte Album, Glut und Asche, wieder mit dem Thomas Schwebel. Und es war absoluter Reinfall. Und die Band hat sich danach dann erstmal aufgelöst. Und in den 90ern wieder zusammengekommen und auch bis jetzt immer wieder zusammengekommen. Peter Hein ist zurückgekehrt, Thomas Schwebel hat die Band irgendwann dann verlassen, interessanterweise. Aber mir geht es eigentlich um die ersten 3 Alben, insbesondere um das Album Glut und Asche. Und daraus hören wir
jetzt. Was du eigentlich gar nicht gut findest, wie du eben sagtest.
Am Anfang, so. Genau, eben. Am Anfang nicht, bis dann
doch
eben
jetzt
der große Knick kam und ich dann in Bezug zu 33 Tage in Ketten gemerkt habe, Glut und Asche ist auch richtig geil. Und ja, wir hören den Song von Glut und Asche, der da heißt Tag und Nacht.
Kein großes Haus, wünsch mir auch keine Goldbarren mehr. Ich will Frut und Charlie Chan, Tim und Schuppi und Thomas Mann. Tag und Nacht, ja die ganze Zeit. Tag und Nacht mit Gary Grant vor dem Video vertan. Das gibt nur etwas, was ich brauche, um zu atmen. Eine Nacht nochmal in deinem Namen. Alles, was ich kenne, werde ich vergessen. Alles, was ich kenne, werde ich dafür vergessen. Alles, was ich kenne, werde ich vergessen. Alles, was ich kenne, werde ich dafür vergessen.
Ich find's, also ich habe die Platte übrigens, ich habe sie aber nicht sehr häufig gehört und auch die zweite eigentlich nicht sehr häufig gehört, aber trotzdem findest du auf jeder Scheibe was Interessantes und so schlecht, wie die Platte geredet wurde, ist sie eigentlich nicht. Mhm. Und ich finde, dass der Schwebel das eigentlich noch nicht mal schlecht gemacht hat. Ne? Und das wäre, das Gute an denen ist eigentlich, dass du das zeitlich auch nicht so total einordnen kannst. Ich finde nicht, dass das jetzt ausschließlich wie eine Früh-80er-Platte klingt, ja, oder so eine 83, 84er-Platte, sondern dass das auch eine gewisse Frische hat. Am Anfang war über den Hain natürlich so ein kleiner spürbarer Punk-Ansatz am Start und das ist hier jetzt relativ glatt gewienert, aber nicht so, dass man das jetzt schlimm finden müsste.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte meine Liebe auch zeigen und der Charakter von seiner Stimme ist eben ganz anders, als der Hain hat ja auch so Parolen rausgerotzt und so. Und das macht er ganz anders. Er ist stimmlich auch nicht so gut aufgestellt. Er muss Melodien anders vorbringen, sagen wir es mal so. Aber es hat auf jeden Fall Charakter und deswegen gefallen mir die Fehlfarben. Aber was sagt denn Stefan ja, dafür? Für dich bestimmt ein ganz neues Erlebnis.
Auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall. Aber auch, ja, ich höre das zum ersten Mal und ich habe erstmal, das ist nicht so, dass ich dachte, okay, das ist total. Ich fand das ganz gut gemacht, auch sehr dynamisch, tanzbare Musik, finde ich. Also, wenn man die Vorgeschichte, die ich kenne, die du vorher erwähnt hast, wo ich jemand anderes erwarte am Gesang. Und ich finde, das funktioniert als Band ganz gut und dieser Ansatz mit den Bläsern finde ich auch dann ganz geschickt. Auch hier nach, wir müssen wieder rausgehen, dass auch das Ende war spannend tatsächlich. Mhm. Also ganz gute, eigentlich ganz gute Musik. Also mehr, ich müsste nochmal ein bisschen mehr reinhören, aber ich fand den Sänger fand ich auch eigentlich, also mir hat es schon gut gefallen, wie er auch singt und ja, ist ein gutes Stück eigentlich. Ja,
sehr schön, danke. Also meine Message ist, vergesst mir die Fehlfarben nicht, wirklich eine sehr wichtige deutsche Band.
Ich denke, das hast du ausdrücklich geschafft.
So. Oh, dann rollt der Ball wieder zu mir und ich habe ja eingangs gesagt, einmal schnell, einmal langsam. Wir kommen zu einem Stück, was mich, da gibt es zwei Versionen auf einer Filmmusik, und zwar zu einem französischen Film, den ich selber, seit er damals erschienen ist, immer verehrt habe, weil er so eine ganz eigentümliche, zwar sehr artifizielle, aber eine ganz tolle Stimmung kreiert hat fast als ein Startfilm 1981, die erste Regiearbeit von Jean-Jacques Benet, Diva, wie man im Original sagen würde, oder Diva, wie wir gesagt haben. Eine, ja, so ein bisschen Film-Noir-Story, wo es darum geht, dass ein junger Musikfan einer Opernsängerin, die selber nicht aufgenommen werden möchte und jeden Musikvertrag für Aufnahmen verweigert, um nur live ihre Kunst zu zeigen, der nimmt auf einem Tonband als absoluter Fan nur für sich eigentlich ein Konzert von ihr auf und dann entspinnt sich eine comichafte Handlung von sehr überspitzten Bösewichten, die versuchen, an dieser Aufnahme ranzukommen und das Ganze wird noch verquickt von mit einer Kriminalgeschichte, die bis in die Polizei reicht und auch da Bösewichte enttarnt und das ist sehr gut gemacht und also mit zum Teil auch bekannten Schauspielern, also den einen Bösen, der da so ein Mörder spielt, so ein fiesen Gesellen, der dann Mordaufträge ausführen soll. Den kennt man auch aus Delikatessen oder auch aus Amélie.
Michel Dreyfus ist es?
Nee, das ist, lass mich gucken, Dominique Pignon.
Ah, okay, ja, okay, das, okay.
Und dann spielen sonst, also die Leute, die da eine Rolle spielen, die Hauptrolle spielt Frédéric André, der ist danach nicht mehr groß in Erscheinung getreten. Die Sängerin, die Cynthia Hawkins im Film spielt, das ist Wilhelmina Fernandes, das war eine bekannte dunkelhäutige Opernsängerin und auch eine ganz tolle Stimme.
aus das Stück, was sie singt, ist ein bekanntes Opernstück, das wirklich sehr, sehr auch Leute begeistern kann, die mit Opern sonst nichts zu tun haben. Und der Deal, den ich jetzt aber spiele, ist nichts von dem Gesang dieser Frau, sondern vom Komponisten der Filmmusik. Und den hatten wir schon mal, Wladimir Kosma. Die Bande Originale du Film, also die Filmmusik, die ist auch dann direkt nach dem Film erschienen und vereinigt diverse klassische Stücke und einige Vignetten, die dann Kosma zur Überbrückung bestimmter Szenen, die auch in der Ästhetik was ganz Neues im Film also gebracht haben, weil, wie gesagt, da spielt Neonlicht und bestimmte Pastellfarben spielen eine Rolle. Die ganze Atmosphäre, die in dem Film herrscht. Dann dieser Mensch, nämlich Richard Boringer, der als...
Boringer,
sagt ihr. Okay, alles klar. Das sind alle, der hilft dann zum Beispiel diesem in Not geratenen André, der diese Aufnahme getätigt hat und, und. Also es ist für mich ein ganz toller Film und über Wladimir Kosma selber, der 1940 in Bukarest geboren ist, aber in Frankreich Karriere gemacht hat. Sein Vater selber übrigens war auch ein bekannter Dirigent in Rumänien und er selber hat eine unglaubliche Vielzahl an coolen Sachen gemacht, aber eben ganz viel Filmmusik und was wir jetzt gleich hören werden, ist ein Instrumentalstück und nennt sich Promenade Sentimental und ist eigentlich das sind Vignetten, die er ein bisschen ableitet aus dem Werk von Erik Satie, würde ich sagen, aus den Gymnopädien. Und wenn man überlegt, dass die 1888 schon veröffentlicht wurden damals oder beziehungsweise aufgeführt wurden, dann erkennt man erstmal, wie modern das damals war. Und das, was jetzt Wladimir Kosma daraus entwickelt, ist auch fantastisch. Ich glaube, das Stück, was Wilhelmina Fernandez gesungen hat, das war La Vallée und das ist auch ein ganz bekanntes Opernstück. Aber hier dreht es sich um die Promenade Sentimental als Instrumental. Das gibt es einmal in der 2-Minuten-Version und hier in der 3-Minuten-20-Version, wo wir eine Minute raus hören und gespielt vom Meister himself, Wladimir Kosma. Bitteschön. Musik war gedacht, dass man, es gab immer wieder auch Bilder vom nächtlichen Paris und so weiter oder bei bestimmten anderen ästhetisch super durchkomponierten Bildgeschehnissen, da passt das fantastisch rein und konterkariert zum einen diese normalen Operngeschichten, die sonst gelaufen sind und bringt aber einen sehr melancholischen und beruhigenden Faktor in die ganze Geschichte, denn der Film selber, der ist zwar sehr comichaft angelegt, aber so ab und an kommt auch ein bisschen Spannung auf. Also jedenfalls ist das für mich schon mit Erscheinen, war der Film für mich immer ein absoluter Top-Klassiker und hat auch viele Leute in Frankreich und der ganzen Film-Review-Leute total begeistert, weil das eben eine ganz neue Ästhetik mitentwickelt hat. Und die Musik passte wunderbar dazu. Und das ist so ein Track, den ich da jetzt unbedingt bringen wollte.
Ja, wie du eingangs sagtest, diese Musik von Erik Satie, die wirklich schon damals wirklich als ein in eine gewisse Einfachheit, Simplizität, also wirklich und Schlichtheit unglaublich viel bewirkt. Und das hier ist von der Aufnahme vor allem, also das ist von dem Instrument selber, aber auch die Aufnahme bringt das, so diese glasklare Sound, aber diese Ruhe dazwischen, fast diese Echo, was man da leicht im, diesen leichten Hall, was da hängt, ist so wirksam und ja, also ganz tolles Stück, finde ich. Also vor allem, da kann man auch direkt, das ist auch schön, dass du den Film nur erklärt hast und diese Bilder von Paris, aber das kann man sich wirklich gut vorstellen auf jeden Fall.
Also sehr starker Hall, der ja auch fast perkussiv dann eingesetzt wird in der Wiederholung bei manchen Stellen, wunderbar austariert dann in der Aufnahme. Und das Stück selber ist natürlich kein Stück der Gymnopädien, sondern es ist eine Eigenkomposition von
aber stark eingedehnt,
Cosma, der sich eben an diese Minimal Music von Satie durchaus angelehnt hat. Mhm. Ja.
Kennst du den Film?
Nee.
Ich kenne den Film auch nicht, aber ich weiß, es ist ein absoluter Kultfilm. Und ich möchte ihn gerne mal sehen. Und diese Erik Satie, diese Gymnopädien, die sind sensationell. Wenn man die zum ersten Mal hört, denkt man nicht, dass die Musik so alt ist. Es klingt, ich bin da auch zufällig nur drauf gestoßen und musste dreimal nachgucken. 1888 klingt wie der Anfang von Ambient und Co. Ne?
Ja.
Also wirklich absolut, und das haben die für eine Filmmusik toll aufbereitet und dann auch, wie du sagtest, mit dem Hall ein bisschen nachbereitet, um das noch prägnanter zu machen. Ja. Sehr faszinierend.
Ja, das war schon wieder mein zweites Stück.
Vielen Dank.
Wir rücken weiter.
Du darfst nochmal kommen.
Ja, ich komme mit dem zweiten Lied auch aus dieser Autofahrt. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie lange diese Fahrt gedauert hat. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir zu dem Thema kamen. Aber auch, ich komme jetzt mit einem Lied von Lou Reed aus dem Jahr 1989, aus dem Album New York. Und zwar Last Great American Whale. Und wir sprachen auch, ich glaube, das war tatsächlich, als wir im Auto über aktuelle amerikanische Politik sprachen und dann sagte der Kollege zu mir, kennst du das Lied? Und ich kannte das Lied nicht und meinte, das Lied ist wirklich genial und ich musste es, als ich das Lied dann selber gehört habe, auch feststellen, wie genial dieses Lied ist, also in der Instrumentierung, aber auch im Text, also wirklich, wirklich super gut geschrieben. Kennst du das Lied, Raoul? Das ist wirklich ein bisschen die Idee von diesem Lied ist, ich spreche über diese Last Great American Whale, also die letzte große amerikanische Wal. Und,
also Wal, das Tier, nicht das, die Wal mit Haaren. Nein,
das Tier.
Ja, muss man nochmal sagen.
Und hat eine gewisse, die verkörpert ein bisschen die Inhalte der indigene Völker, die auch in Amerika früher gelebt haben, also ein ganze kulturelle Repertoire, also Sachen, die da sind und die wird in diese Erzählung erschossen durch einen Amerikaner und dann es geht ein bisschen um diese Vakuum in der amerikanischen Gesellschaft, was wenn es um Verständnis geht von Tradition, Kultur, Ästhetik, Sinn für Natur vor allem. Und das Lied ist sehr alt, es ist von 1989, aber heute eigentlich sehr aktuell, finde ich. Und deshalb wollte ich mal das einmal spielen, weil das ist wirklich ein tolles Lied und erinnert uns wieder an die Großartigkeit von Lou Reed, der 2013 verstorben ist. Das heißt, genau, ich würde es gerne einmal spielen, wenn das, du guckst so grimmig und
Nein, ich versuchte nur zu überlegen, wie du zu Lou Reed stehst. Ist Lou Reed dir, bist du, wir haben über Lou Reed ja Walked on the Wild Side gesprochen, ne?
Das haben wir auch gespielt, ja.
Velvet Underground und Co. Ich war mir aber nicht mehr sicher, du selbst bist Lou Reed Fan. Der Hank ist ja großer Lou Reed Fan.
Ich mag Lou Reed, aber ich, wie gesagt, ich kannte das Lied nicht. Ich habe das durch meinen Kollegen kennengelernt.
Genau.
Und ich musste auch wie immer wieder feststellen, dass er sprachlich unglaublich geschickt ist und talentiert ist. Und dieser Text ist wirklich, also wirklich auch alles Gedicht letztendlich. Wirklich toll, muss ich sagen.
Ich erinnere noch an Album Metal Music Machine. Wisst ihr noch?
Ja, aber der Deal ist, dass er mit dem Album nach einer langen Strecke, wo man nicht viel von ihm gehört hat, also da gab es zwar noch Aufnahmen, gab es auch gute Platten, Blue Mask zum Beispiel, aber das war jetzt nochmal wirklich kommerzieller Erfolg für ihn. Und ich habe mir die Platte damals geholt und finde die auch sehr, sehr gut. Und was Stefan gerade schon sagt, ist immer sehr wichtig. Und das war auch schon bei Velvet Underground nicht unwichtig. Die Texte sind immer auch sehr wichtig bei ihm. Weil er da bestimmte Zustandsbeschreibungen bietet, ob sozial oder politisch. Und hier, ja.
Du meinst das New York-Album, hast du dir damals gehört?
Ja, ja, das, da, aber da hat er dann nochmal wirklich einen guten kommerziellen Erfolg gehabt. Da gab es ja auch nicht mehr so viel nach, ne? Also.
Okay, wir hören einfach rein. Ich kann noch jedem empfehlen, wir könnten hier auch noch die eine Minute hören aus, ja. Ne, genau, aber auch, ja, das ist, es ist nicht nur, ja, es ist einfach extrem gut geschrieben. Und diese Idee mit diesem Wal ist einfach wirklich super, auch wirklich sehr gut gedacht und geschrieben. Last Great American Whale. Last Great American Whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole. With human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach. Complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done. Da passiert jetzt schon noch was im Song, da müssen wir jetzt ausblenden.
Leider, ja.
Und wie gesagt, der Text zieht sich fort, das ist ja eher Sprechgesang hier.
Er hat ja nie jetzt in großer Melodik da sich einen zurechtgeträllert, aber ein ganz tolles Album mit vielen guten Songs, auch einer schöner Bandbegleitung, also einer schönen Bandbegleitung. Ich meine, Gitarre wird er hier selber gespielt haben. Ja, was meinst du, Roy?
Ja, musikalisch ein bisschen übersichtlich, muss ich sagen. War doch sehr, also eher dünn, aber der Text sehr spannend. War vor allen Dingen auch so abgemischt, dass es genau auf den Text geht, dass man den Text ja, deutlich
instrumentell gesehen ist es wirklich so, dass er versucht, verschiedene Elemente aus dem Lied musikalisch zu bilden, auch diese Wahl und so weiter.
Ja, aber wenn man das länger hört, das Stück, dann hat es doch auch musikalisch was Einprägsames und deshalb, also ist immer das hier der Nachteil, dass wir hier nur ein kleines Segment spielen können, aber das, also ich, der war ja immer reduziert und übersichtlich in den meisten Sachen, die er gemacht hat. Und aber dann kommt schon noch mehr rüber.
Ja, ja, genau. Und man das Lied, wie gesagt, die Sprache verändert sich auch im Laufe des Liedes. Es startet wie, der Beginn ist etwas mystisch mit diesem Wal und man fragt sich, man kennt das erst aus Büchern und auf einmal kommt das Bild klar, was er irgendwie damit andeuten will. Das ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ja, also mich hat dieses Lied wirklich beeindruckt und ich finde nach wie vor auch, dass dieses Lied auch zu unserer heutigen Zeit immer noch gut passt.
Ja, absolut. Und ich meinte jetzt, das, was er gemacht hat, übersichtlich instrumentiert, nicht von den Inhalten. Die waren natürlich alles andere als übersichtlich, die waren, hatten Gewicht. Und also für mich war das dann nochmal so eine Aufweckerplatte. Zu der Zeit hatte ich mir zwar die Velvet Underground-Scheiben schon zugelegt, aber ich habe jetzt auch die Velvet Underground-Scheiben nicht schon mit 14 gehört oder sowas. Aber also die Scheibe selber, die hat ihm nochmal eine gute Wende gebracht und hat auch gezeigt, dass der Mann im fortgeschrittenen Alter immer noch in der Lage ist, gute Sachen abzuliefern. Und hatte dann, wie ich schon sagte, kommerziell damit einen Erfolg und auch ein bisschen Nachfolgealben. Wie gesagt, ultra viel kam ja nicht mehr. Hatte dann auch noch ein bisschen was verdient, wenigstens mal.
And now to something completely different. Eine Premiere.
Bin gespannt.
Es geht um den absoluten Leckerbissen jetzt dieser Folge.
Ding Dong, the witch is dead.
Ein Zuckerl mit Sahnetäubchen. Sahnehäubchen, das Täubchen können wir gerne auch dazu nehmen. Es ist eine Premiere. Ich stelle euch jetzt einen Künstler oder vielmehr eine Band vor, die einen ganz speziellen Bezug zu unserem Podcast haben. Was könnte das sein?
Also komm hier nicht mit den Beatles jetzt.
Nein.
Ach so. Oder du meinst eine Band, die, die du kennst, die wir persönlich kennen.
Ja, du bist auf dem richtigen Ufer.
Wow.
Stefan?
Eine Band, die wir persönlich kennen?
Nein, es ist, aber geht in die Richtung.
Also, ja.
Ja, mach den Versuch. Was könnte das sein? Was haben die mit uns zu tun? Mit unserem Podcast?
Mit Rock und Vinyl.
Ja.
Das ist eine Rockgruppe.
Ja, genau.
Ach, es ist eine Rockband.
Ja, also, ist ja die, voll abgefahren.
Die veröffentlichen ab und zu auch Vinyl. Okay. Und
was haben die mit uns zu tun? Sie sind Fans von unserem Podcast.
Was?
Ja. Wow. Sie hören unseren Podcast und haben gesagt, geil. Nee, geil, weiß ich es nicht. Wir finden euch cool.
So.
Und haben über Social Media Kontakt aufgenommen und dann habe ich ein bisschen geantwortet und gesagt, wow, super toll. Und dann haben sie mich angeschrieben, sollen wir dir eine Platte zuschicken? Auf Vinyl? Ja, auf Vinyl. Wow, ja, klar. Und dann haben sie mir die Platte zugeschickt. Ich habe sie aufgelegt und dachte, scheiße, fantastisch. Und ich dachte, ich stelle sie heute euch mal vor. Seid ihr gespannt?
Ja.
Es könnte sogar sein vom Sound her, dass es eine neue Konsensband unseres Podcasts wird. Nämlich neben dem Ecstasy und Steely Dan und den Beatles. Okay, ich höre lieber auf. Vielleicht wird ja das dann unsere neue Konsensband. Und zwar, Tusch, das sind die Zigaretten aus Hamburg.
Ui.
Kennt ihr?
Nein.
Nicht, ne?
Nein.
Zigaretten, wichtig, mit C geschrieben.
Okay.
Hamburger Band, ich zitiere mal wieder kurz die Presse. Sie gelten als einer der wichtigsten Bands neuer deutscher Gitarrenmusik, die Punk, Wave und Grunge miteinander verbinden und Witz dabei haben. Und sie singen?
Auf Deutsch.
Genau. Sie singen auf Deutsch, größtenteils. Sie werden teilweise verglichen mit Messer. Kennt ihr Messer? Messer hat für mich auch einen starken Vielfarben-Touch übrigens, nur mal so. Die Nerven, kennt man auch, ne? Trümmer.
Die kenne ich jetzt nicht. Obwohl sie gute Plattencover haben.
Mhm. Frühe Tokotronic, die Ecke. Und Team Scheiße.
So.
Nein, ernsthaft.
Ja, sehr gut.
Die wäre ja hier vor kurzem, also alle, die jetzt die überbordene Freude von mir nicht nachvollziehen können, Team Scheiße hat Jim vor kurzem
unsere Weihnachtsfolge.
In der Weihnachtsfolge vorgestellt und wir fanden sie ganz fantastisch. Ja, und mich persönlich erinnert die Musik auf dem Album noch an eine ganz andere Band und ein ganz bestimmtes Album dieser Band, aber ich denke, wir hören erstmal rein. Seid ihr jetzt gespannt?
Ja, auf jeden Fall.
Wollt ihr die Zigaretten hören?
Wollt ihr Mao?
Ja.
Aber wir wollen.
Ja, wir hören aus dem Album 2023 Elliot, heißt das Album mit einem L geschrieben, den Song Tote Musiker.
Das ist doch mal was. Als gebürtiger Lüneburger gehen allerbeste Grüße raus nach Hamburg.
Ja.
Eine Stadt, die mir immer nah war, nicht nur räumlich. Und ja, ich finde es toll. Also das ist ja das, was auch besonders Spaß macht, wenn auch Musikschaffende selber sich mal melden auf unsere Sendung und vielleicht das ein oder andere gut finden. Und ich fand dann den Track gut und da müsste man mehr hören,
ja,
möchte sie live sehen und so weiter.
Ja, ja, hört euch das Album an.
Ja, es war super, auch also Energie und ich fand, also diese Bridge hat mich super, super gut gefallen. Ja, und ich finde das toll, wenn wenn nicht nur, natürlich, wir freuen uns über auch jede Zuhörerin und jeden Zuhörer, aber auch, wenn dazu noch Musiker selber auch sich beteiligen und uns diese Feedback geben, das ist wirklich, super, wirklich toll. Und vielen Dank dafür,
Mensch. Ja, gerne, wir sind und, ganz begeistert.
Und ich werde mich diese, du hast das jetzt bis vor kurz gehalten, wir wussten das bis jetzt überhaupt nicht, was für, eine, für ein Geschenk. Vielen Dank und tolle Musik, also toll.
Ich zeige euch das Album nächstes Mal, also das Vinyl klingt ganz fantastisch. Also das, ich finde auch, das ist eine ganz tolle Produktion. Ich habe bei meiner Sendung über Bleeds und Wednesday gesagt, State-of-the-Art-Produktion Indie-Rock. Hier würde ich genau das Gleiche sagen. In Berlin produziert das Album. Es klingt fantastisch. So muss Indie-Rock klingen.
Und wir stellen fest, es gibt aktuellen Rock. Wenn auch mit einem leichten Punk-Tat.
Das stimmt.
Mach kurz aus, ja. So, nein. soll ich das sagen? Was mich das Album, auch dieser Titel, brutal erinnert hat, auf sehr sympathische Art und Weise, ein Debütalbum einer ganz bekannten Indie-Rock-Band. Die mit ihrem zweiten Album einen internationalen Durchbruch geschafft haben und Megastars bis heute geworden sind. Und der Sänger hat sich dann erschossen. Bleach.
Oh.
Mich erinnert das ganz stark an Bleach.
Okay.
Kennt ihr das Album?
Bin nicht so ganz drin.
Okay, ja.
Ich auch nicht.
Okay. Das, ganz, Bleach ist ja ein super spannendes Rockalbum, was mit Nevermind gar nicht so viel zu tun hat. Aber das sage ich jetzt mal so, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Aber wie, ich wollte nur meine ganz große Freude ausdrücken.
Gott,
es ist ein jetzt fantastisches, tolles
Album. Ich bin jetzt natürlich im Film. Ich dachte, du sprichst von einer Gruppe, die Bleach heißt.
Genau. Nein, das
aber
Album
du Bleach von Nirvana. Klar kenne ich das Album Bleach, aber da hast du recht, da könnte man, das ist jetzt nicht ganz fern.
Ja, genau. Ich hätte es genau wie Jim auch. Ich dachte, es ging um. Natürlich kenne ich das erste Album Bleach von Nirvana. Und genau, okay, jetzt verstehe ich es auch. Weil ich dachte, okay, eine Band, die Bleach heißt, war mir nicht.
Also, ich dachte, den Gedankensprung.
Du warst einen Schritt vor uns.
Sorry,
Aber ich finde, dass die Hamburger hier was Eigenes beimischen und auch die Art des Textes, des Gesangs, das ist für mich trotzdem ein bisschen eigenständig. Also es ist jetzt kein Epigon von Bleach-Album, aber man kann schon erkennen, dass das Album vielleicht mal gehört wurde. Aber ich meine, ich finde das echt wunderschön und zum Glück sterben neue Bands und auch neue Ansätze in den Sounds nicht aus und das ist das Tolle.
Rockmusik lebt.
Auf jeden Fall.
Wie wir immer gesagt haben.
Wir haben es aufgenommen, Raul.
Ja, wunderbar. Ja, das war mein Beitrag. Ich denke nochmal so zum Schluss dieser Folge. Ist doch
vielen
wirklich
Dank.
Nett. Ne?
Und wir wünschen
viel Erfolg.
Die Zigaretten oder den Zigaretten alles Gute und freuen uns auch auf eine weitere Rückmeldung. Alles klar, dann liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Mitstreitern, leider ist die Folge von heute auch schon vorbei. Alle gute Sachen sind irgendwann auch vorbei. Mhm. Wir treffen uns aber schon wieder nächste Woche von neue Folge von Was mit Rock und
Vinyl.
Das sind wir, genau. Euch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, was immer auch passiert. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.